Yes, das heißt, wir sind live. Hallo, Pastor Thomas.
Pastor Josh.
Wie geht's dir?
Gut, gut. Es ist interessant, wenn man sagt Pastor. Mittlerweile ist man schon da gewohnt, oder? Mhm. Am Anfang ist das immer
nicht recht viel schon. Leute sagen Pastor Josh zu mir. Das nein, passiert sehr selten.
Okay. Ja. Nein, schon immer wieder. Und das ist, am Anfang ist es echt schräg. Pastor Thomas. Und dann irgendwann ist es normal und dann ist es okay.
Ja.
Es ist dann manchmal komisch, wenn Leute, die so auch Zeit verbringst irgendwie, die normal aussprechen und dann, weil sie die auch respektieren wollen oder vor der Gemeinde oder wie auch immer, dann sagen sie halt, passt nichts. Ja. Sonst sagst du auch Thomas. Aber es passt, es macht ja Sinn, es ist ja okay.
Ich frage mich manchmal, ob Leute vielleicht ab und zu anders mit mir umgehen, weil ich den Job habe oder weil ich halt Pastor bin in dem Sinne. Ob nicht vielleicht die anders tun würden, wenn das nicht war. Ja.
Wahrscheinlich. Ein paar, ganz sicher.
Mein Dad hat immer gesagt, hide the beer, the pastor's here.
Ja, aber das ist eh, manchmal ist es glaube ich eh so.
Und wir sind jetzt im pastoralen Dienst, also als Pastoralassistenten seit 2014.
2014, was ist genau?
Ja, 2014, was haben wir eingesetzt worden?
Wahnsinn, nein, ja, wir haben das jetzt.
Ja. Und dann aber, zusätzlich zu dem, du hast dann bei der FCGÖ, bei der Freien Christengemeinde, hast ja du dann auch die ordinieren lassen.
Genau.
Bist dann auch, also der Pastoraldienst ist dann von denen auch bestätigt worden. Wann war das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war, das ist jetzt 4, 5 Jahre her, glaube ich. Ist das schon so lange her? Boah, ich weiß es nicht.
Ja, ist schon Zeit, ja.
Also ich weiß, auf jeden Fall, genau, ja, 2018, ich glaube 2018, das kommt hier wahrscheinlich.
Mhm.
Genau, das hat dann, ja, das war aber eh gar nicht so schwierig dann, weil man schon in diesem ganzen pastoralen Dienst drinnen war, war das dann für mich oder für die auch einfacher. Das heißt, wir haben 2 Kurse machen müssen und dieses Mentoring, was für sie ganz wichtig war, was aber auch cool ist, aber was wir eh gehabt haben mit dem Fred, dadurch, dass wir immer mit einem Zeit verbracht haben. Und dann die Arbeit schreiben, gute 40 Seiten über ein Thema. Das war, zuerst habe ich gedacht, geleg, 40 Seiten, das schaffe ich niemals. Wir müssen 40 Seiten zusammenkriegen.
Waren es 40 Seiten? Hast du 40?
Ja, ich glaube 35 bis 40 oder so. So. Und dann habe ich gedacht, nur 40 Seiten, das geht nicht aus.
Ja. Ja, ich habe meine auch abgeben jetzt dem Ende November und habe jetzt auch gerade die Bewertung zurückkriegt und das passt da. Das heißt, das wird dann auch bei mir irgendwann mal ein Gast sein. Aber die Frage, denke ich, in dem Ganzen ist, was macht dann ein Pastor überhaupt aus? Also warum ist man denn Pastor? Wie wird man überhaupt Pastor? Kann man, ich fühle mich ein bisschen komisch über das. Was ist man? Kann ich einfach, was der macht mir das zu einem Pastor, wenn ich einfach, was der eine Arbeit schreibe oder eine Ausbildung gemacht habe oder keine Ahnung, ein Interesse habe in einem bestimmten Bereich oder so. Gell? Heißt es dann, dass ich Pastor bin? Weil das macht nämlich für die Gemeinde, macht es ja richtig viel aus. Warum ist ein Pastor ein Pastor?
Das stimmt. Ich glaube, in erster Linie musst du wirklich da hingehen, wo du sagen, wo du sagst, okay, Gott hat dich berufen für diesen Dienst, ja. Und dann ist es schon. Ich glaube, andere Leute sollten das auch sehen in dir, einfach um das auch zu bestätigen und sicher zu gehen. Da gibt es ja sicher irgendeine Schriftstelle dafür. das fällt mir aber jetzt gerade nicht ein. Irgendwas habe ich im Kopf, aber das fällt mir nicht ein. Also zum einen die Berufung selbst, die du selber wahrnimmst, aber auch die anderen Leute sehen das oder nehmen das wahr. Und dann ist es schon so, dass man sich, glaube ich, vorbereiten soll. Weil die Bibel sagt ja, du sollst dir Gottes bewährten Arbeiter zur Verfügung stellen. Und ich denke mir schon, dass Gott beruft, aber dieser bewährte Arbeiter zu sein, das ist ja wirklich etwas, das du selber machen musst eigentlich. Ja. Das kann auch keiner abnehmen in dem Sinn. Mhm. Und das ist schon so, das ist, ich meine, ein System kann man ja immer austricksen. Ja? Ich meine, in der Schule war es ja auch so, oder? Ja. Du hast einen Test, lernst, schaffst diesen Test und eine Woche später weißt du nichts mehr.
Ja, genau.
Ja, das, jedes System kannst du austricksen, aber Gott kannst du halt nicht austricksen. Ich denke mal, alles, was du im christlichen Bereich lernst, ich meine, wenn du dann deinen Glauben brauchst, dann musst du ihn einsetzen können. Gell?
Ja.
Und dann natürlich hilft es, Strukturen und so weiter zu lernen und so fort. Aber ja, das ist schon interessant. Also ich denke mir halt auch, wenn ich Gemeinde anschaue oder mit Leuten rede, dann sehe ich schon bei manchen Leuten, hey, der hat irgendwie ein pastorales Herz, mhm. Ich würde es mal so bezeichnen, oder, yeah, oder ein Herz für Evangelisation oder ein Herz für Mission oder vielleicht für prophetische Sachen oder wie auch immer, dann denken wir schon, okay, das da ist vielleicht die Berufung Gottes da und dann schaue ich mir die Person an oder rede mit einem mehr, hey, was denkst du und so weiter und so fort und dann denken wir, okay, so beruft Gott da und gibt uns dann auch, Gott, die in Leiterschaft sind, auch einen Blick für sowas, glaube ich.
Mhm. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem, was der Bewerter Arbeiter zum Sein, das ist etwas, was einfach wirklich oft Menschen gesehen haben, dass das dann nicht so war.
Mhm.
Weil es gibt ja massives so Misstrauen gegenüber geistlicher Leiterschaft.
Mhm.
Egal in welcher Denomination. Ich meine, wenn du zum Beispiel die katholische Kirche anschaust, bis dem, wenn du dann Durchschnittsösterreicher fragst oder so, da ist sehr viel Misstrauen gegenüber der geistlichen Leiterschaft, gegenüber der Priesterschaft, gegenüber dem Papst und so weiter. Wenn du mit Leuten redest über die Kirchen, ist es immer das, warum hat der Papst goldene Schuhe? Oder halt irgendwas anderes mit dem Prunk und so weiter. Mm. Wobei, der Franziskus ist es eigentlich jetzt nicht mehr so.
Das stimmt.
Aber es ist immer so skeptisch, so die Herangehensweise an geistliche Leiterschaft. Und das ist sicher, weil es so viel Missbrauch gegeben hat. Von dem geistlichen Amt. Und ich glaube, man kann sicher davon ausgehen, dass viele Leute in einem geistlichen Amt oder in einer Dienstgabe gedient haben, zu der sie vielleicht auch gar nicht berufen worden sind. Dadurch, dass wir Systeme aufbauen um die Berufung Gottes und sagen, okay, machst 5 Jahre von Theologiestudium oder sowas und dann bist qualifiziert, dass die anmeldest für dieses oder jenes. Aber ein Studium qualifiziert mich eigentlich nicht, weil Dienstgaben kommen ja von Jesus.
Ja. Voll.
Wie heißt das in Epheser 4 oder was, wo das er aufgestiegen ist aus den Toten, dass er den Menschen Gaben überreicht hat und dann werden dieser fünffältige Dienst wird dann beschrieben, also von Apostel und Prophet und Evangelist und Hirte und Lehrer. Und Hirte ist der pastorale Dienst.
Genau.
Aber da steht immer, er hat das gegeben.
Ja.
Nie, dass das, ja, der hat halt nicht, dass der halt gut reingepasst hat irgendwo oder der hat halt die und die Fähigkeit gehabt oder die und die Neigung gehabt oder so. Mm. Das ist immer eine direkte Sache von Jesus aus.
Voll. Und das ist schon eben, das erfordert dann zum einen, okay, ich will neu bei Gott sein und ihm kennenlernen, damit ich auch merke, okay, bin ich vielleicht in einem von diesem fünffältigen Dienst, wie man es halt nicht drinnen, oder diene halt anders, ja, weil Hilfeleistung ist ja genauso ein von Gott eingesetzter Dienst wie jeder andere. Und das ist eher interessant, weil Hilfeleistung manchmal ist es so im Kopf, okay, Pastor zu sein.
Mhm.
Das ist das Allercoolste. Oder Apostel ist dann immer nur ein Propheten und so dieser fünffältige Dienst ist das Aller, dann bist wer es auf die Art.
Ja.
Aber Hilfeleistung ist ja genauso von Gott eingesetzt
wie
alles andere und auch nicht mehr oder weniger wert. Ja, das stimmt voll. Also zum einen Gott beruft und bei mir war das schon, ich kann mich nur relativ genau erinnern, ich war mit 8 Jahren, mit 38 bin ich ordiniert, aber nicht so, also mit 8 Jahren war ich auf einem evangelischen Freizeitlager für Kinder. Und da bin ich heimgekommen und ich habe gesagt, ich will Pfarrer werden. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was ich erlebt habe, aber es war so einschneidend in mir, dass ich gewusst habe, ich will Pfarrer werden. Ja. Habe das dann eh wieder völlig verworfen, weil ich dann alles andere werden wollte und auch überhaupt nicht für Gott gelebt habe. Aber ich habe gewusst, wie ich dann ordiniert worden bin oder wie ich dann mehr in die Richtung gegangen bin, habe ich gedacht, eigentlich steil, dass ich das schon von klar auf irgendwie Gott in mich eingelegt hat.
Sicher.
Und ich das entdecken habe, dürfen wir. Und das ist schon, wer ist denn das, Jeremia oder Jesaja? Ich habe dich von Mutterleib an schon berufen zum Propheten eigentlich. Gell? Das ist auch von Mutterleib.
Ja.
Von Anfang an, vom Anfang.
Das stimmt.
Berufen.
Ja, das stimmt voll. Also, dass die Begabung und dass dieser Plan Gottes, glaube ich, von Anfang an schon drinnen ist, das glaube ich auch total. Und ich glaube, das wird dann auch im... Wenn man dem Herrn nachfolgt, dann wird das ja auch immer mehr sichtbar. Mhm. Beziehungsweise gehst du auch oder dienst auch in einer spezifischen Salbung. Es passieren spezifische Sachen auch durch die dann auch. Das heißt, der Evangelist und jemand, der zu dem wirklich berufen ist, so als Dienstgabe heraus, das ist nicht nur etwas, was er macht, sondern es ist etwas, wer er ist. Wir haben immer gesagt, zum Beispiel, über, dass er nicht nur evangelisieren geht, sondern er ist Evangelist, einfach von seinem Wesen irgendwie aussah. Wir haben immer gesagt, dass ein echter Evangelist, der schafft es da aus, egal welche Schriftsteller aus der Bibel schafft, er, schafft das, dass er das Evangelium erzählt. Stimmt. Aber das ist eine wichtige Sache, was du gesagt hast, da mit Hilfeleistungen und so weiter, ist, dass eigentlich Gott beruft all diese Dinge zusammen in einen Leib, um seine Pläne zu verwirklichen. Also es geht nicht um unsere Interessen oder Vorlieben oder sowas, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Gottes Plan erfüllen, Gottes Präferenz, Gottes Willen. Und dazu braucht es irgendwo unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Positionen und auch Struktur.
Ja.
Und das ist aber etwas, was einfach, wie wir schon gesagt haben, dass das missbraucht worden ist, oft von Leid. Und dass deswegen viele Leute so ein bisschen ein Misstrauen dem gegenüber haben. Mhm. Aber es ist nicht nur, dass es manchmal missbraucht worden ist, sondern es ist auch, dass es einfach so unterschiedlich verstanden wird, zum Beispiel. Wenn du jetzt jemanden fragst in der christlichen Welt oder allgemein, whatever, was ist die Rolle von einem Pastor? Mhm. Was soll der machen? Was darf der machen? Mhm. Ja, dann kriegst du wahrscheinlich, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten. Gell?
Das stimmt ganz sicher. Ja, und es, weil er war so viel Verschiedenes auch beim Pastor. Ich glaube, grundlegend kann man immer sagen, oder muss man wahrscheinlich immer zu dem zurückkommen, allgemein der fünffältige Dienst, wo der Pastor einfach drinnen ist, der ist dazu da, dass er die Heiligen zurüstet für das Werk des Dienstes. Ich glaube, das ist schon ein total wichtiger Punkt, den man in diesem Ganzen einfach nicht vergessen darf. Okay, der ist dafür da, dass er die Gemeinde zurüstet, dass die Gemeinde das macht, was Jesus auch gemacht hat und was wir alle machen sollen. Ja? Also der Pastor ist nicht dafür da, dass er die Beichte abnimmt oder alles für die macht, ja? Wie es halt manchmal in der Amtskirche ist. Ja? Mhm. Ja, der Priester macht das alles.
Er steht zwischen dir und Gott.
Ich muss mir um nichts kümmern. Und das ist schon, also der Pastor ist einfach dafür da, dass er die Heiligen zurüstet für das Werk des Dienstes. Und dafür braucht es, ich glaube schon, also Gemeinde, dafür braucht es, glaube ich, total Gemeinde. Mhm. Ich glaube, anders ist es fast gar nicht möglich. Mhm. Und es stimmt schon, dass Strukturen auch missbraucht werden, aber Menschen, ich glaube, Menschen schaffen ja ganz oft Strukturen, damit Missbrauch nicht passiert. Mhm. Ja. Und ich glaube, Gott hat auch Strukturen geschaffen, damit Missbrauch nicht passieren kann. Also es kann ja wirklich auch positiv sein oder ganz oft positiv, aber es kann auch negative Auswirkungen haben, wenn Strukturen einfach missbraucht werden. Aber es ist auch wirklich dafür da, dass Missbrauch nicht passieren kann. Eigentlich.
Genau, so soll es eigentlich sein. Ja. Voll. Und der Pastor oder dieser Hirtendienst ist ja auch etwas, wo es darum geht, auch wirklich sich um Menschen zu kümmern. Mhm. Das heißt, jemand, der dann auch da ist und Gottes Wort und Rat und diese Dinge so aus einer geistlichen Perspektive einfach danach vermitteln kann an Menschen und der nicht nur kurz da ist und eine kurze Ermutigung gibt und dann wieder weg ist, sondern der eine Verantwortung gegenüber Gottes Volk hat, einfach Nahrung zu bringen.
Ja.
Ja, sie zu nähern und Gottes Wort da einfach auch zum Ausdruck. Das ist eine große Verantwortung eigentlich.
Voll.
Ist eine große Ehre, dass Jesus das überhaupt, ich meine, Leute wie uns anvertrauen würde überhaupt. Das ist eigentlich
vollkommen irre.
aber er ist ja auch der Meisterhirte da drüber.
Ja.
Ich meine, wenn wir seinem Beispiel folgen, dann werden wir es eh richtig machen.
Ja.
Aber Wahnsinn, was für eine Ehre es ist, dann eigentlich im Herrn in der Art und Weise zum Dienen und Gottes Volk auch zum Dienen.
Voll. Ich meine, eben der Pastor ist ja der Hirte, gell? Und Hirte beschreibt sie auch voll gut und vielleicht bildlich viel besser, gell? Der einfach sich um seine Schafe kümmert, sei es Nahrung, sei es Trinker, sei es Weideplatz, sei es Scheren oder was auch immer. Ja. Und das beschreibt sie schon voll gut, der Hirte. Und das stimmt, dass ich habe mir das aufgedacht, mein Geleck her, mich hast berufen zum Pastor. Ja. Gibt es wirklich keinen Besseren auf der Welt. Ja. Ja. Und ich kenne schon voll viele Pastoren, die sich was Ähnliches denken. Gell,
weil ja, selber, sicher. Ich glaube, fast jeder wahrscheinlich.
Kennst du ja und weißt ja, wie mangelhaft das bist in so vielen Bereichen. Und dann stehst du auf einmal vorne und alle glauben, du bist super heilig.
Ja, genau.
Super und super perfekt, was man ja nicht ist, aber natürlich gibt man sein Bestes und Gott hilft einem. Und es ist schon, die Salbung Gottes hilft halt auch extrem in diesen Dingen.
Mhm.
Das war das Einzige, wovor ich mich gefürchtet habe, wie ich geheiratet habe, dass ich mir dachte, geleck, jetzt bin ich das Haupt der Familie. Das heißt, ich bin verantwortlich für alles, für das, dass es uns gut geht und dass wir Gott nachfolgen und so weiter. Und dann hat Gott zu mir gesagt, hey, kein Stress, ich habe dich gesalbt für diese Aufgabe und das Haupt zu sein. Das heißt, du kannst das. Und genauso ist es auch für den geistlichen Dienst. Ja. Das Salbung Gottes ist da. Und ohne dem geht es einfach auch nicht. Und ich glaube, da ist vielleicht auch manchmal der Hund drin begraben, wenn man selber gut ist oder wenn man irgendwann einmal lernt, wie es funktioniert, weil man lernt ja mit der Zeit auch. Und dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, wie es geht, ich kann es. Ich brauche Gott nicht mehr so sehr in meinem Dienen, weil ich weiß jetzt, wie man predigt, ich weiß, wie man mit Leid redet, weil eh immer wieder ähnliche Situationen da sind. Und dann geht man manchmal weg von dem, unter der Salbung Gottes zu dienen. Und einfach selber das zu machen, was man weiß, was das Richtige ist in jener Situation.
Das stimmt, dass man so Profi-Christ halt wird
und
nicht mehr wirklich so abhängig ist vom Herrn oder nicht so lebt, wie wenn man abhängig war von ihm, sondern einfach selber weiß, wie es geht und nicht dann über den Herrn nachdenkt. Aber ich habe jetzt da über das gelesen, eigentlich sogar heute, wo die Priester eingesetzt worden sind im Alten Testament, was da alles, was da notwendig war dazu, wie die gesalbt worden sind, wie lang das dieser Prozess dauert, das war ja richtig lang. Hat ja Wochen dauert oder was, gell? Und dann auch das Blut von diesen Tiere, wie sie es dann zum Beispiel, was der in dem Blut von diesem Schaf oder was es war, was der die Finger eintauchen und dann bestreichen sie das Ohr und bestreichen sie den Zechen, den großen Zechen am Fuß, damit er hört, damit er erlöst hört und damit er erlöste Schritte auch geht. Und dann auch gesalbt worden mit Öl, was ja auch ein Zeichen ist für den Heiligen Geist und so weiter. Also da merkst du, im Neuen Testament, wir haben dieses Ritual nicht mehr. Aber geistlich, glaube ich, passiert eigentlich oder muss genau dasselbe passieren.
Ja.
Aber auch nachdem diese Priester geheiligt wurden für den Dienst und auch angefangen haben, den Dienst zu verrichten, trotzdem sind ein paar Söhne vom Aaron, die haben dann wie jetzt gesagt, irgendwie so nicht autorisiertes oder fremdes Feuer, haben sie versucht irgendwie zum Entzünden da beim Altar und dann sind sie gestorben wegen dem. Also dieses Feuer ist dann vom Herrn ausgegangen und hat sie dann umgebracht. Und die waren aber auch eben gesalbt und eingesetzt für geistliche Leiterschaft und waren aber trotzdem nicht weit weg davor, dass dann so eine Art Fehler machen. Dieses fremde Feuer, ich habe das dann so gedeutet, man dachte, die haben sich wahrscheinlich was von anderen Völkern angeschaut und haben versucht, Gott anzubeten in der Art und Weise, wie es andere Völker gemacht haben. Oder außerhalb von dem, wie es er aufgestellt hat, von dem Gesetz, was er aufgestellt hat. Und Gott hat gesagt, sicher nicht. aber da siehst du dann, dass alleine die Berufung nicht unbedingt Menschen davor wart oder dass man nicht gefeit ist davor, dann, dass man dann nicht Entscheidungen trifft und Handlungen setzt, die einfach richtig destruktiv sind.
Ja.
Gott sei Dank leben wir im Zeitalter der Gnade Gottes, weil sonst würden vielleicht viele Pastoren einfach tot umfallen eines Tages.
Ich habe mir gerade vorgestellt, gelegt, du bist da und dann wird der Blut da aufgestrichen. Das ist fast wie ein bisschen bei Winnetou und Old Shatterhand.
Ja.
Blutsbund machen.
Ja.
Ja, nein, man ist wirklich nicht gewappnet gegen Fehler. Und vielleicht auch gar nicht, die Geschichte kenne ich eh, aber vielleicht auch gar nicht absichtlich manchmal, gell? Weil man einfach, die haben einfach ganz viel noch nicht genau gecheckt, wie was funktioniert. Und das ist aber auch, ich meine, schaut für die Söhne natürlich, obwohl es gibt sicher schlimmere Sachen zum Sterben als in der Gegenwart Gottes oder durch das Feuer Gottes. Aber ich denke mal, es ist trotzdem auch cool zum sehen, hey, Weil manchmal geht ja Ungerechtigkeit durch in der Welt. Ich meine, die ganze Welt ist total ungerecht. Aber letzten Endes, ob es gleich ist oder später, wird Gott Dinge richten.
Ja.
Und das finde ich auch cool zum sehen, weil vielleicht haben ja Leute Missbrauch erlebt, auch in der Gemeinde oder in der Kirche, ganz sicher sogar. Und dann auch zu wissen, hey, Gott wird diese Leute richten, ja, früher oder später, vielleicht später, wie wir uns das wünschen. Aber er wird da auch seine Gerechtigkeit schaffen.
Genau, keiner kommt mit irgendwas im Endeffekt dann davon. Und das Interessante ist aber dann auch, dass Gott, nachdem das passiert ist, er hat dann nicht das Priesteramt abgeschafft.
Stimmt.
Ja. Sondern er hat einfach wieder neu wiederholt, was eigentlich das Strukturwerk war. Und er hat gesagt, ja, schau, zu dem ist es eigentlich gemacht. Und Aaron ist wieder zurückgegangen dann eben auf die Regeln und hat erklärt, hat seinen anderen Söhnen erklärt, was gemacht gehört und hat geschaut drauf, dass sie das Gesetz dann einhalten und so weiter. Mhm. Weil ich glaube, jetzt ist es so, dass viele Leute Struktur innerhalb der Gemeinde oder wie soll ich sagen, fixe Position in der Gemeinde oder Autorität in der Gemeinde generell einfach ablehnen. Einfach weil sie vielleicht Enttäuschung gesehen haben oder erlebt haben und so weiter. Ich bin Menschen geredet, die haben Sachen gesagt wie, ja, ich meine, ich bin gläubig, aber ich gehe nicht in der Gemeinde, ich bin meine eigene Gemeinde daheim. Und was du merkst und was auch um mich kommt, ist dass eben erstens mal ein Misstrauen ist gegenüber Leiterschaft und auch eine Unwilligkeit gegenüber Struktur, sie einzufügen oder sie da einzufinden irgendwo. Mhm. Man hat ein Problem damit, dass irgendjemand mir etwas sagen darf.
Mhm.
Ja. Wobei, ich glaube, das Problem ist meistens dann nicht bei Ermutigung, sondern das Problem ist dann, wenn es darum geht, dass man sagt, hey, dass der Gottes Wort sagt, dieses und das. Und es ist etwas, was gegen meinen Willen geht.
Voll. Ich glaube, der Pastor Fred hat das eher das ein oder andere Mal erzählt, hey, wo Leute gesagt haben, hey, ich bin jetzt mit der oder derer zusammen oder drüben mit der. Ja, aber Gott sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Mhm. Ja, aber es fühlt sich so gut an. Mhm. Also du denkst, hallo.
Ja, genau.
Eher auf deinen Pastor oder wie
genau, auch immer. Genau, wo es um eine totale Affäre geht, offensichtlich, ja, wo sogar viele Leute, die nicht gläubig sind, sagen würden, hey, ich mein, das ist nicht richtig. Genau. Ja.
Ja,
das ist schon etwas, was man, glaube ich, oft sieht. Aber die Frage ist dann, wenn wir jetzt sagen, pastorale Leiterschaft und Gemeindestruktur und so weiter, das sind wichtige Dinge, das ist von Gott eingesetzt und so weiter. Wie kann ich denn, was ist angebracht, was ist richtige Leiterschaft, was ist richtige Struktur?
Mhm.
Ich glaube, ein Pastor darf und muss Gottes Wort lernen an das Volk und oder an Gottes Volk, meine ich. Und darf auch und sollte aus Gottes Wort Rat bringen und so weiter. Aber was für Autorität oder was für eine Macht hat geistliche Leiterschaft über mein Leben? Das ist eine extrem wichtige Frage. Ich habe gerade, kennst du diese Serie auf Netflix, die heißt Keep Sweet?
Mm-mm.
Da geht es um die Fundamentalisten von den Mormonen.
Okay.
Und die haben einen Propheten gehabt. Und der Prophet, der hat, die haben auch geglaubt, dann ist das so mehr Frauen-Ehe, der Typ hat, glaube ich, 80 Frauen gehabt oder irgendwie so komplett, okay, komplett ein glaub, Wahnsinn. Der sitzt da jetzt gerade im Häfen, der ist lebenslänglich eingesperrt.
Okay.
Komplett irre, diese Geschichte. Aber der Prophet, der hat über jede Kleinigkeit in ihrem Leben entscheiden dürfen.
Mhm.
Und alles, was einer gehört hat, hat im Prinzip der Gemeinde gehört und dann einer.
Mhm.
Also er Wohnsitz hat eigentlich der Gemeinde gehört und die Gemeinde hat beschlossen, wer wohnt wo.
Mhm.
Oder wenn der Prophet gesagt hat, du musst dein Business aufgeben und woanders hinziehen oder whatever, dann haben sie das auch gemacht und machen müssen. Bis zu dem, dass sogar der Prophet dann irgendwann einmal gekommen ist und gesagt hat, ich habe vom Herrn gehört, ist der so in der Nacht irgendwie, und es gibt Verräter in unserer Mitte.
Okay.
Und dann bei so einer Gemeindeversammlung, weißt du, und dann lässt er diese dann liest er Listen vor von einzelnen Namen, 20 Leute oder irgendwie sowas, die ihm so ein bisschen entgegengesinnt waren, weißt du, die nicht komplett fügig waren, und lässt die aufstehen. Und dann spricht er im Prinzip Gottes Gericht über sie aus, vor der ganzen Gemeinde, und hat ihnen dann gesagt, eichere Frauen sind nicht mehr eichere Frauen. Eichere Kinder sind nicht mehr eichere Kinder. Die Frauen und Kinder müssen nachher zu mir kommen, weil die werden wir im nächsten zugewiesen.
Ja.
Und eichere Häuser sind nicht mehr eichere Häuser. Fahrt's heim, holt euch ein Zeug, redet nicht einmal mehr mit eichere Familien. Okay. Ihr seid draußen. Und das war's.
Wirklich? Geil, schlechte Hilfe.
Also so komplette, natürlich Machtmissbrauch, ist eh klar.
Vollkommen, ja.
Und überhaupt nicht biblisch. Ich meine, das sind sowieso die Mormonen, das ist eh nicht biblisch, das ist das ist was anderes. Aber so weit weg und so eine extreme Kontrolle über Leute. Mhm. Die Frage ist, ich meine, wie kann sowas passieren? Weißt du, was ich meine? Wie weit darf geistliche Leiterschaft in mein Leben sprechen und was ist angebracht? Ich meine, sowas ist natürlich ein unglaublicher Extremfall. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wahrscheinlich, dass das innerhalb von einer christlichen Kirche passieren würde. Ja. Weil wir sind abhängig von Jesus und nicht von Menschen. Aber vielleicht können wir irgendwie, vielleicht gibt es irgendwie ein paar Prinzipien oder ein paar Tipps oder irgendwie sowas, wo man messen kann für mein eigenes Leben. Wie weit soll geistliche Leiterschaft eine Hilfe, eine Unterstützung in meinem Leben sein? Und wo sind Sachen, wo ich vielleicht merke, hey, das geht schon über die Grenze?
Ja. Ich glaube, geistliche Leiterschaft ist oder wenn nachfolgen oder sie unter jemanden stehen in der geistlichen Leiterschaft, ich glaube, das ist ja was eigentlich, das du freiwillig tust, wo du sagst, okay, ich fühle mich da dazugehörig, ihr kennt, das ist meine Gemeinde und diese Struktur, da taugt mir, und ich merke, Gott bringt mich da hin, ich selbst stöme mich freiwillig unter diese geistliche Leiterschaft oder ich füge mich in diese Struktur ein. Also es ist, glaube ich, schon immer was freiwillig passiert und was danach auch freiwillig weitergehen sollte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das Recht haben kann, so wie du das Beispiel erzählt hast, und das sagt, okay, das ist jetzt so und du hast kein Mitspracherecht mehr. Weil der freie Wille ist was Gott, glaube ich, extrem wertschätzt und extrem hochhebt. Ich meine, Adam und Eva haben sich freiwillig entscheiden dürfen. Ja? Die haben das machen dürfen, auch obwohl Gott gesagt hat, das geht nicht. Ja? Und der Mensch hat einfach einen freien Willen gekriegt. Und ich glaube, auch bei geistlicher Leiterschaft müssen wir das einfach auch total akzeptieren. Gell? Ich glaube, als geistlicher Leiter kannst du immer sagen, hey, das ist, wie wir das Wort Gottes sehen oder verstehen oder wie ich das sehe oder verstehe. Aber du hast die Verantwortung, dass du dich danach richtest oder nicht danach richtest. Ja? Ich kann dich nicht zwingen in dem Sinne. Aber ich glaube, die Verantwortung ist auf jeden Fall da von geistlicher Leiterschaft, dass sagen, wann Leute unter ihrer Leiterschaft sind. Also wildfremde Leute brauchst du nicht sagen, hey, du sollst rechts fahren bei der Autobahn. Obwohl das extrem nervig ist.
Außer du fährst hinterher, kannst du
das ist ja extrem nervig, die Leute, die immer links fahren. Aber die gängen die in dem Sinne nichts an. Ja? Ich glaube, wenn sie werden unter deiner Leiterschaft stört, dann hast du auch das Recht und das Vorrecht und auch die Pflicht zu sagen, hey, das ist wie es eigentlich richtig ist. Denk drüber nach, bett drüber und dann entscheide dich gemäß dem, was das Wort Gottes ist und nicht gemäß dem, wie
es ich sage.
Fühlst, ja genau, wie's, was
oder
du selber
nur,
sagst.
Was von mir kommt, ja.
Genau, oder was du selber fühlst da, oder was das Bequemste ist.
Ja, ja.
Man, wir sagen das auch immer wieder in der Bibelschule oder bei unseren Predigten, glaub nichts, nur weil ich das sage, sondern prüf selber im Wort Gottes. Und das ist sowieso immer ein guter Rat, ganz besonders bei geistlicher Leiterschaft. Okay, wir schauen, was im Wort Gottes drinnen steht. Wenn es da nicht drin steht, dann sollte man es nicht machen.
Ja.
Und das andere ist auch immer, man, natürlich haben wir einen Hirten über uns und ich glaube, das ist schon ein biblisches Prinzip, dass ein Pastor die Gemeinde leitet, dass es einen fünffältigen Dienst gibt und das letzte Wort hat trotzdem auch immer Jesus. Ich meine, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Jesus hat mir gesagt, dann kann ich nicht sagen, nein, du es nicht, weil wenn es Jesus da gesagt hat, wer bin ich dann, dass ich sage, nein, ich glaube, das ist eine schlechte Idee, obwohl es der Jesus gesagt hat. Ja. Ja.
Ich meine, außer es stimmt nicht zusammen mit Dingen, die Jesus schon gesagt hat. Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn Jesus mal sagt, ich muss eine Bank überfallen oder sowas, dann gehe ich davon aus, das war wahrscheinlich fast falsch gehört. Aber was auch, glaube ich, dazu gehört, ist, dass geistliche Leiterschaft ist natürlich so ein Segen sein, und innerhalb von dem Rahmen, wie du das sagst, verstehe, dass wir geistlichen, also der göttlichen Rat weitergeben, aus Gottes Wort und auch leider mutigen forscht selber noch und dann triff eine Entscheidung gemäß dem, was das Wort sagt. Mhm. Nicht, was ich jetzt unbedingt sage, sondern was das Wort sagt. Mhm. Ja, dann ist die Verantwortung nicht da, dass man sagt, gehorche mir, sondern das, was wir versuchen zu sagen, ist, gehorche Gott. Oder gehorche das, was Gott sagt und schau, was Gott sagt und prüf das für dich selber. Und dann nur zusätzlich zu dem dazu, würde ich sagen, ist, dass alle Organisationen, die irgendwie nur eine einzige Person haben, die alles bestimmt und alles leitet und überall drüber ist, das kann gefährlich sein.
Mhm.
Und das sind auch oft auch die Positionen, wo man sieht, wo Macht missbraucht wird, wo es nicht irgendwie ein Rechenschaftssystem eben gibt. Ja. Weil eben zum Beispiel innerhalb von unserer pastoralen Leiterschaft, wenn ich jetzt anfange, dass ich in Sünde lebe oder dass ich, weißt du, irgendeine komische Lehrmeinung entwickle, was nicht aus Gottes Wort ist. Irgendwer von euch wird mich darauf anreden.
Verprügeln. Ja, genau.
Also ich komme nicht einfach so davor damit. Ja. Beziehungsweise wenn ich jetzt anfangen würde, finanzielle Mittel oder sowas von der Church irgendwie dann selber zum Einstecken und falsch umgehen würde mit Geld oder mit Beziehungen oder mit whatever. Ja. Das würde wer mitkriegen, weil wir nicht nur wir alleine sind, sondern wir haben ein Team, wir haben auch einen Vorstand, ja. Wir sind rechenschaftspflichtig gegenüber anderen Menschen. Wir sind nicht so Sektenführer, Gurus, die irgendwie drüberstehen und einfach nur unseren eigenen Willen irgendwie umschieben. Sondern es ist eine Struktur da, wo Rechenschaft fließen muss. Ja?
Ja. Und das ist eben genau die Art von Struktur, die eigentlich dann schützt. Das ist die Struktur, die schützt und die nicht missbraucht. Man sagt, okay, es gibt einfach, wie es bei uns ist, ein Pastoralteam wir sind 6 Leute in diesem Pastoralteam und dann ein Vorstand, der sich einfach auch in erster Linie die ganzen geschäftlichen Sachen anschaut und das auch alles prüft, sodass keiner von uns jetzt voll viel Geld ausgeben kann oder unterschlagen kann. Das würde einfach alles aufscheinen, gell?
Ja, genau.
Und wird dann auch geprüft bei der Generalversammlung einmal im Jahr, wo das alles dargelegt wird. Und das ist eben eine Struktur, die schützt. Und so baust die Struktur wirklich auch in alle Bereiche in die Gemeinde eigentlich ein. Und manchmal, das ist auch immer ein bisschen dieses Dilemma, finde ich, mit Struktur. Struktur ist gut und kann manchmal irgendwie stören. Und ich glaube immer, man muss immer wieder schauen, okay, dient die Struktur, die man hat, uns als Gemeinde oder hält es uns auf oder macht Sachen schwerer? Weil manche Strukturen erschweren einfach Sachen. Ich bin gerade dabei, auszufinden, wie die Umwidmung des Gebäudes funktioniert. Und die Struktur beim Magistrat ist völlig irre. Du musst den noch rufen. Und dann war ich endlich beim Richtigen und der sagt wieder, ja, du musst eine E-Mail da hinschreiben. Das heißt, echt jetzt? Und du brauchst auch Wochen, bis du mal weißt, was du da musst, und dann hast du es noch immer nicht da.
Ja.
Also die Struktur ist, wenn man sie nicht auskennt, überhaupt nicht förderlich.
Genau, wo es dann Beamter eigentlich im Prinzip
beantwortet. Vollgas.
Ja, ich denke, dass das schon auch, also ich glaube, dass man das auch in Gottes Wort, das sieht, dass das geistliche Leiterschaft und also so pastoraler Dienst und so weiter, wenn die eine Gemeinde leiten, ich glaube nicht, dass das im Sinne Gottes ist, oder dass es eine biblische Sache ist, dass quasi der Pastor, wenn der am Herzen etwas hat vom Herrn oder eine Vision am Herzen hat, die Church in der Richtung zu leiten, solange das in einer richtigen Art und Weise macht und nicht mit Druck und nicht mit Zwang und auch solange es lehrmäßig zusammenpasst mit dem, was Gottes Wort da sagt, glaube ich nicht, dass das dann laufen muss durch irgendwie Team von Spezialisten, die halt jede Entscheidung dann irgendwie 10-mal überprüfen. Wo es dann so ist, wie wenn es gibt einen Pastor, aber es gibt irgendwie ein Team von Leitern, die genau dieselbe Autorität haben.
Ja.
Wobei, das sind halt natürlich auch immer feine Linien, gell? Wo man wirklich vorsichtig sein muss und weise sein muss, dass man rechenschaftspflichtig bleibt. Und wie du gesagt hast, aber doch dann nicht irgendwie so gehindert ist innerhalb von Entscheidungen, dass man sich dann nur im Kreis dreht, beziehungsweise keine Entscheidungen dann getroffen werden.
Ja.
Ja.
Ich finde, der Tony Cook hat das bei dem Hilfeleistung hat er unterrichtet, glaube ich, oder war das Woche. Das war extrem cool. Und der hat auch diese Aussage gemacht, Gott beruft eigentlich immer eine Person. Diese Person gibt dir irgendeine Vision, sei es Gemeindegründen oder was auch immer. Die Person flippt aus und sagt, ich kann es nicht. Und dann gibt er dieser Person ein Team von Leuten, die ihm helfen. Und das finde ich schon, das finde ich auch voll im christlichen Bereich. Und da sieht man eigentlich fast überall in der Welt. Ja, ein Mensch oder eine Person hat die Vision empfangen, will in diese Richtung gehen und der baut eigentlich im Optimalfall ein Team um sich, die mit dieser Vision mitgehen können. Und die dann auch oft einfach zu diesen Entscheidungen stängern, die der trifft, der die Vision gekriegt hat von Gott.
Ja.
Und dann hast du nicht immer dieses, okay, dann musst du das und das und das und das und das und das machen und dann musst du die ganze Gemeinde noch abstimmen und dann, ein Jahr später. machen wir das. So,
ja,
so
genau, genau. Weil dann werden oft erst dann Entscheidungen getroffen, wo eigentlich die Tür der Gelegenheit, die damals offen war, dann schon lange geschlossen ist.
Ja.
Weil so lange nichts weitergegangen ist. Gell? Ja. Aber nein, das stimmt, das ist voll gut. Es gibt immer, Gott beruft einen Einzelnen und der ist überfordert und dem tut ein Team zur Seite. Das, bei, das sieht man überall in allen Bibelgeschichten. Gell?
Voll.
Ja, voll. Ich würde schon sagen, dass wenn man Teil von, wenn man sich wiederfindet in einer Gruppe, wo einer so an der Spitze steht und alles aussagt, was passieren muss und wenn man sehr kontrolliert wird, das hat vor Jahren hat es so eine Bewegung gegeben, auch in christlichen Kreisen, das ist Shepherding-Dings-Movement, ja, wo so viel Kontrolle ausgeübt worden ist von geistlicher Leiterschaft über Menschen, wo sie dann gesagt haben, wenn sie heiraten dürfen und ich will die und die Person heiraten. Wir fühlen uns, wie wenn das nicht ein guter Mix ist. Ja? Weil, keine Ahnung, sie ist dort aufgewachsen und du bist dort aufgewachsen und das können wir uns einfach nicht vorstellen.
Das müssen wir vorstellen. Das ist ja vollkommen normal, oder?
Schon.
Weil, ich meine, auch wenn das, oder wenn der Gedanke vielleicht passend daran, ich meine,
auch wenn man helfen will, meinst du, ja?
Ja, also,
auch
genau.
Wenn gut meint,
ja, ja, auch wenn man es gut meint. Ich meine, die Person muss so, das eine und die andere Person muss so von Gott geführt sein. Und ich meine, jeder hat gewisse Vorurteile gegenüber andere Leute, vor allem mit das zum Tor hast. Ich meine, den einen magst du mehr, den anderen weniger. Das ist einfach auch okay.
Ja.
Und dann nicht von dem geleitet zu sein.
Ja, genau.
Das ist schräg, ja.
Genau, und dann, wenn Leute da dagegen reden, oder wenn Leute da nicht mitmachen dann mit dem oder das kritisieren, dann heißt es, weißt du, du darfst das Herrn Gesalbten nicht antasten.
Mhm.
Ja? Und dann stört man sich dann wieder darüber. Ja. Und das ist, glaube ich, dann wirklich, also der Punkt fängt schon dort an, wo wir versuchen, exzessiv Kontrolle auszuüben dann über Menschen in Bereiche, die uns nicht wirklich was angehen. Beziehungsweise, man muss auch dann bewusst das Wort Kontrolle wählen und nicht Rat.
Ja.
Ja?
Es ist, das stimmt.
Weil wir können schon göttlichen Rat geben, aber wenn ich versuche jetzt Kontrolle auszuüben oder sowas, dann bewege ich mich, glaube ich, schon über meine Befugnis.
Ja.
Ja? Und ich kann Gottes Wort weitergeben, göttlichen Rat geben, ich kann einem Herrn vertrauen, dass er auch spricht, gell?
Ja.
Und dass wann Menschen, bevor Menschen falsche Entscheidungen treffen oder sowas, das ist ja wirklich klar vom Herrn.
Mhm.
Also, aber wenn ich sage, nein, das darfst du nicht, das erlaube ich nicht. Ich bin nicht jemand, der das erlauben kann oder nicht. Das stellt mir nicht zu. Und das ist sicher eine gute Linie oder ein gutes Prinzip, wie man fahren kann als gläubiger Mensch, einfach innerhalb von Gemeinden zu wissen, was darf ein Pastor, was darf geistliche Leiterschaft in meinem Leben dann einreden und so weiter.
Mm.
Und wo sind Bereiche, wo ich vielleicht bewusst auch sagen muss, okay, na, tut mir leid, aber das ist nicht die Entscheidung.
Ja.
Ja? Damit ich auf geistlichen Missbrauch draufkomme, bevor es passiert.
Ja.
Ja? Und ich glaube, dass das schon voll wichtig ist, dass Christen sie dessen bewusst sind und einfach, dass da gesunde Prinzipien da einfach im Leib Christi da gelehrt werden über das.
Mhm.
Weil wir alle einfach Menschen sind.
Voll. Und jeder von uns verpasst das ein oder andere Mal. Und man hat einen guten und schlechteren Tag. Vollkommen.
Ja, voll. Aber alles in allem kann man sagen, dass der fünffältige Dienst und geistliche Leiterschaft und auch Struktur in der Gemeinde, Hierarchie ist vielleicht ein komisches Wort, aber Struktur in der Gemeinde und Positionen, Autoritätspositionen in der Gemeinde, dass die dazu da sind, um Menschen zu stärken und zu fördern. Nicht um Menschen klein zu halten, sondern um Menschen groß zu machen.
Das stimmt, ja.
Und von dem her können wir dankbar sein, dass wir es haben. Ich bin dankbar für die geistliche Leiterschaft, die ich in meinem Leben erlebt habe. Mentoren, die mir jetzt bevor gestanden sind, ja. Und Leute, die ich respektiere im Glauben. Weil hat es in meinem Leben wirklich schon öfters gegeben, dass Leute, die vielleicht in einem pastoralen Dienst waren oder in irgendeinem Ort von Dienst, weißt du, dass die irgendwas zu mir gesagt haben in meinem Leben, was prägend oder formend war für mich. Und das war nie so, hey, du musst das und das machen oder sowas, sondern es war immer, hey, das war immer vorher so ermutigend und einladend.
Ja.
Und nie mit Zwang, nie mit Druck oder so. Mhm. Aber ich bin total dankbar, weil ein paar von diesen Sachen, die ich da gehört habe, haben wirklich mein Leben in eine total positive Richtung gelenkt, beziehungsweise mir auch geholfen, selber herauszufinden, wozu Gott mich berufen hat. Gell? Mhm. Also ich glaube, ohne dem war man arm dran.
Voll. Und ich finde, das kommt aber dieser Schriftstelle aus. Ja, die hat Gott eingesetzt, um die Gemeinde zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Also Gott hat wirklich Leid eingesetzt und berufen, persönlich in dein Leben eigentlich, um die aufzubauen und zu stärken. Und das, denke ich mal, deshalb kann ich auch und ich glaube jeder andere immer sagen, hey, ich habe den allerbesten Pastor auf der ganzen Welt. Ja, weil ich weiß, den hat Gott ausgesucht, um in mein Leben zu bringen, damit er mich aufbauen kann und stärken kann. Und genauso ist es bei jeder anderen Gemeinde. Ja. Jeder kann sagen, hey, ich habe den besten Pastor, weil der ist nicht nur da, weil er halt nichts Besseres am Tag gehabt hat. Mhm. Sondern ich glaube, die meisten oder ganz viele, die kennen, sagen, hey, Gott hat mich berufen. Mhm. Bei den meisten glaube ich es
ja. Ja, genau.
Und dann ist das schon eine coole Sache, weil das ist nicht nur für ihn gewesen, weil die meisten Pastoren sagen, es ist kein einfacher Job.
Ja, voll.
So ein total cooler Job, aber auch nicht voll einfach. Es gibt einfachere Jobs auf dieser Welt. Aber das ist wirklich von Gott, der ist von Gott eingesetzt worden für mich, um mich zuzurüsten. Und ich glaube schon, wie Gott vielleicht auch vorgeht, mindestens in meinem Kopf, schaut sich an, okay, wer wird da gebraucht? Welchen Pastor können wir nehmen, damit die Personen in dem Umfeld am besten geistlich reif werden. Und so wählt er dann, mindestens in meinem Verstand, die Pastoren aus, weil der Pastor macht das nicht für sich. Der macht es wirklich für die Leute, die da sind und nicht, um sein persönliches Glück zu finden. Das findet er hoffentlich in dem Ganzen.
Ja.
Aber das ist schon etwas, was Gott berücksichtigt mit Pastoreneinsetzung, glaube ich, und wo er Pastoren einsetzt.
Ja. Ja, solange das dann läuft in einer gesunden Art und Weise, glaube ich auch voll, sehe ich das auch voll so. Aber es ist halt wichtig auch, dass wir eben den Rahmen haben, damit das messbar bleibt. Damit das nicht einfach, weil der das sagt im Prinzip. Ja, ich kann auch sagen, ich bin berufen von Gott, dass ich, keine Ahnung, der nächste Präsident von Österreich bin. Und das wird trotzdem nicht passieren, weil das war nicht Gottes Plan.
Das wird nicht passieren.
Das darf ich tatsächlich nicht, aber ich bin kein österreichischer Staatsbürger. Ich weiß nicht, ob man nur Staatsbürger sein muss oder ob man da geborener sein muss.
Du hast wahrscheinlich wieder bessere Chancen. Du kannst sagen, du identifizierst
du bist mehr
Österreicher als alle anderen.
Ja, aber eben anhand von dem, was ich sage, das ist die eine Sache. Aber ich brauche trotzdem einen Rahmen, auch um Menschen prüfen zu können, die trotzdem vielleicht vom Weg abkommen. Mhm. Also ich kann nicht einfach davon ausgehen, wenn ungesunde Sachen passieren, wenn eine Kultur da ist, die nicht gesund ist, kann ich nicht davon ausgehen, ja, der wird schon wissen, was er macht. Oder der wird schon recht haben oder irgendwie sowas. Sondern ich muss das prüfen anhand von Gottes Wort. Und ich muss auch aufpassen, wie die Dynamik innerhalb der Beziehung dann abläuft. Weil das kann sonst schnell passieren, glaube ich, dass wenn Leute, die vom Weg abkommen, dann in geistlicher Leiterschaft dann drinnen sind, dass solche Sachen sehr schnell dann sie entwickeln zu Sachen wie Sekten. Wo es dann so einen König im Prinzip gibt und alle müssen dem dienen. Ja? Und der sagt dann auch von sich, ich will es vom Herrn empfangen, ich will es vom Herrn gehört. Gell? Und dabei macht er die Leben von Menschen kaputt.
Ja.
Ja, das heißt, ich bin nicht zynisch gegenüber geistlicher Leiterschaft, sondern ich bin total positiv eingestellt, ich bin total hoffnungsvoller. Aber gleichzeitig weiß ich, dass es einen Rahmen gibt, dass es einen biblischen Rahmen gibt da. Und wie Leiterschaft funktionieren soll. Die ist da, um mich zu bauen, zum Stärken, mich zum Freisetzen und nicht um mich klar zu halten oder mich zum kontrollieren.
Ja.
In der Art und Weise. Voll.
Mal irgendwer hat einmal gesagt, Leiterschaft, ich meine, da steckt das Wort Leiter drin und der Leiter ist dazu da, das eine Person wo hinbringt, wo es ohne die Leiter nicht hinkommen würde. Mhm. Und ich finde, das ist ein cooles Bild für Leiterschaft da. Das macht der Leiter im Natürlichen und der Leiter im Geistlichen sollte das auch machen. Eine Person dort hinbringen, wo es ohne die Person nicht hinkommen darf. Und Leiterschaft, eben wenn ich in Leiterschaft bin, bin ich nicht dafür da, dass alle anderen mir dienen in meiner Vision. Mhm. Zum Teil natürlich auch, aber ich würde die anderen Leute helfen, damit sie ihren Lauf laufen können, mhm, und ihre gottgegebene Begabungen einfach wirklich ausleben können und in dem wirken können und dienen können. Vollkommen. Geistliche Leiterschaft, ja.
Ja, ist schon ein heftiges Thema und ich glaube, es ist auch etwas, über was man oft nicht so viel hört. Mhm. Einfach innerhalb der innerhalb vom Leib Christi, dass da nicht extrem viel drüber geredet wird, über was ist der gesunde Rahmen für geistliche Leiterschaft. Obwohl es schon oft in Gemeinden, dass der Gruppen von Leuten gibt, die über die Pastoren kritisieren, was glaube ich auch oft das Gegenteil ist. Was man einfach Leute, die auch nicht positive Atmosphäre leben wollen, sondern das auch, was der eher kompliziert machen oder toxisch sind.
Ja.
Dass man nur eben extreme Herz. So entweder der Pastor darf alles bestimmen oder der Pastor darf gar nichts bestimmen, weil der kennt sich sowieso nicht aus. Mhm. Also, ich meine, alles, was er predigt, ich konnte es besser predigen. Mhm. Dass man entweder an zu unterwürfigen Dings hat oder zu kritisch irgendwie. Und ich glaube, auf beide Seiten der Straßen ist einfach ein Graben und wenn man balanciert bleibt in der Mitte, dann wird man richtig fallen. Aber das ist gut, solche Prinzipien zum Wissen und zum Hören.
Ja.
Einfach ganz praktisch für mein christliches Leben, weil das wird mir helfen, sollte die in Situationen kommen, wo Sachen nicht richtig laufen.
Voll. Und ich denke mal, im christlichen Bereich ist es ja voll cool, weil du hast die Bibel, die gibt es in jeder Sprache, in mehreren Übersetzungen und ganz viele Sachen sind ja wirklich da drinnen relativ klar und eindeutig. Ja? Wenn es um Ehe oder Ehebruch geht, ich meine, da braucht man nicht lang umeinander reden oder im Umgang mit Geld, wo einfach auch ganz viel Missbrauch oder blöde Sachen passiert sind in diesen Bereichen. Ja? Das ist echt ganz oft, wie sagt man, die 3 Gs? Gold, Glory and Girls. Ja,
Gold, Glory and Girls.
das sind ja oft die Bereiche, wo Missbrauch passiert oder wo Leute auch gefallen sind. Und da kann man schon sagen, okay, auch wenn der sagt, hey, ich darf 10 Frauen haben, ja, es sieht jetzt dem Wort Gottes nicht so. Wo steht das nochmal?
Ja, genau.
Oder du darfst den ganzen 10. kassieren oder wie auch immer.
Ja, genau.
Wo steht das nochmal genau und wie funktioniert das nochmal? Also da kann man dann schon voll gut sagen. Und deshalb ist es auch voll wichtig, dass jeder letzten Endes die Bibel liest und erkennt. Ja?
Genau.
Das ist schon eine Aufgabe, da sind wir wieder bei den bewährten Arbeiten, ja, wo ich mich selber ernähren muss und selber schauen muss. Weil wenn's dich nicht auskennst, dann wirst du irgendwann auf die Schnauzen fliegen.
Ja, okay.
Oder Leute werden einfach Sachen ausnutzen. Das ist ja wurscht, in welchem Bereich. Ja, weil man im christlichen Bereich hoffentlich nicht, weil die Menschen wollen der Beste ist, im Normalfall. Aber eben, wenn du dich nicht auskennst, dann bist ein leichtes Opfer, sagen wir mal so.
Ja, genau. Und im Gegenteil aber, wenn du zum Beispiel jetzt einfach zynisch bist dem gegenüber und dich einfach dann entfernst von dem, dann wirst du auch verpassen, was Gott eigentlich für dich hat. Ja. Weil Gott beruft ja auch niemanden in Isolation ein, sondern er beruft uns immer als Teil von Familie.
Ja.
Und er setzt uns immer ein als Glieder seines Leibes. Das heißt, wir sind, jeder Christ sollte da Gemeinde haben.
Voll.
Und Teil einer Gemeinschaft sein. Also ich glaube, dass diese Lehre von, ich bin meine eigene Gemeinde daheim, nein, bist nicht. Bist nicht, das ist nirgendwo, was Gottes Wort lehrt, nirgendwo. Und isoliert erreicht man einfach auch nicht das, was Gott von einem will. Die Bibel sagt das sogar, die zwei haben es besser als einer allein, gemeinsam können sie mehr erreichen. Das heißt, das ist etwas, was genauso viel Gefahr in sich birgt.
Yeah.
Wenn man einfach nicht dann zynisch ist gegenüber Leiterschaft oder nur kritisch ist gegenüber Leiterschaft und nicht willig ist, dass man Teil wird von einer Familie, dann verpasst man auch alles. Und verpasst man auch die Dinge, die Gott eben für einen hat. Aber ich denke auch, dass das, ich bin mir sicher, dass das ein Thema ist, was jetzt innerhalb der christlichen Welt, wenn Leute über das jetzt, wenn zum Beispiel Leute das hören oder sowas, dass das vielleicht ein bisschen an Staub aufwirbelt, weil alle möglichen Leute haben verschiedene Sachen erlebt und so weiter und gibt es auch sicher viele Meinungen dazu. Vielleicht war es cool, sollten wir jetzt irgendwelche Comments kriegen auf das Video oder sowas. Vielleicht müssten wir in Zukunft nochmal über das Thema reden.
Ja, nein, es war sicher voll interessant für voll viele Leute, okay, wie sagt ihr das mit Ältesten und Pastoren und Propheten und Apostel? Wer leitet jetzt eine Gemeinde? Also so eine Lehre mehr machen über das war sicher nochmal voll interessant. Da müssen wir den Pastor Fred fragen. Er musste interviewt werden von irgendwem. Das war sicher voll interessant. Aber auch bezüglich, ich bin meine Gemeinde zu Hause. Ich find dieses Wort Gemeinde ist Ekklesia im Griechischen und das beschreibt sie eigentlich schon voll gut. Das bedeutet ja, die Herausgerufenen, die aus den Häusern herausgerufen werden und sie an einem Ort versammeln eigentlich. Das ist ja so diese Bedeutung von dem Wort, das macht es eh klar. Ja. Ich bin nicht daheim, sondern ich komme von daheim zu einem Ort und versammelt mich. Und ich finde, in der Apostelgeschichte siehst du schon voll viel gute geistliche Leiterschaft. Apostelgeschichte 6 ist, glaube ich, so das Erste, was mir jetzt einfällt, wo die Jünger sagen, hey, wir haben keine Zeit mehr, die Tische zu bedienen und für die Witwen zu sorgen und so weiter. Sucht ihr, da sprechen sie zur Gemeinde, sucht 7 treue, geisterfüllte Leute aus, die Tische bedienen. Und die haben das auch geschafft. Die haben gesagt, hey, das ist, was wir machen müssen, weil ich komme nicht mehr zu dem, was ich machen soll. Ich weiß, mein Auftrag ist Wort und Gebet, das war es bei einer. Und die kommen nicht mehr dazu.
Ja.
Ihr sucht Leute aus.
Ja.
Und keiner hat gesagt, nein, das passt nicht. Sondern die haben das beschlossen, aber die Gemeinde hat die Leute ausgesucht. Das habe ich cool gefunden. Trotzdem das Zusammenspiel eigentlich.
Ja.
Und die Jünger haben dann, oder die Apostel, haben dann die Leute eingesetzt mit Gebet. Also die Einsetzung ist wieder vom Leitungsteam eigentlich gekommen. Und auch der Gedanke, wie das gemacht wird. Und keiner hat sich beschwert. Eigentlich ist das eine der wenigen Stellen, wo drinnen steht, und die Rede gefiel der ganzen Gemeinde, oder?
Ja, genau, Das hört man nicht so oft, gell? Ja, voll. Aber, oder in der Apostelgeschichte, was ist 13 oder was, wo es steht, als sie dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mit Barnabas und Paulus aus zu dem Dienst, den ich sie berufen habe. Das heißt, eigentlich, ja, das ist die ultimative, die schlussendliche Führung und Berufung muss vom Herrn kommen. Das heißt, wir haben eine Verantwortung auch im Herrn zum Suchen in diesen Dingen. Und nicht einfach zum sagen, hey, ich finde, du hast eine gute Begabung, bist talentiert in Business-Sachen oder sowas. Du warst ein guter Leiter. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir haben wirklich eine Verantwortung, nicht die easy Tour zu nehmen und Menschen so nach dem Äußeren zu betrachten und nach dem zum beurteilen, sondern wirklich vom Herrn zum Herrn.
Ja.
Weil das ist wie bei David, weißt du, so dass Samuel hinkommt und glaubt da immer der größte, stärkste, der am besten ausgehört hat, das ist sicher der nächste König. Und Gott sagt, nein, nicht er. Und der Mensch schaut auf das Äußere, aber Gott schaut auf das Herz. Das heißt, Gott weiß, wen er berufen muss, aber es liegt an uns auch zum Fragen, Herr, wen magst du berufen?
Yeah.
Und zum Suchen und Gott zu suchen in dem Ganzen. Nicht einfach da selber ein Urteil dann zum Fällen. Also für uns alle.
Das stimmt, ja. Ja, Apostelgeschichte, da ist wirklich ein paar Mal das drinnen, dass die geistlichen Leiter sagen, okay, und so ist es jetzt und so wird es gemacht in allen Gemeinden. Auch diese Streitfrage mit Beschneidung und so weiter und so fort. Und es ist Gott sei Dank keine Beschneidung geworden. Aber das hat auch die Leiterschaft einfach beschlossen. Gell? Und wenn die anderen Gemeinden jetzt gesagt hätten, nein, das finde ich nicht okay, wir haben sie alle beschneiden lassen müssen. Die haben das einfach beschlossen. Ja. Mit dem Heiligen Geist, wie du sagst. Gell?
Ja, ja.
Und dann ist das einfach entschieden worden. Also geistliche Leiterschaft hat schon auch diese Autorität, dann Dinge zu sagen.
Ja.
Und so funktioniert es dann.
Und zu verteidigen, ja.
Ja.
Weil noch die, ich meine, ich fühle mich, wie waren die Apostel, ein Großteil von dem, was sie gemacht haben, jetzt neben dem, dass sie die Lehre auch ausgebreitet haben, ist, dass sie die Lehre auch verteidigt haben.
Stimmt,
ja. Und genauso wie ihre Jünger danach. Weißt du, wenn es jetzt zum Beispiel der Apostel Johannes, nachdem der Weg war, dann der Polycarp und die anderen Jünger, die er dann hatte, die dann wirklich das meiste von ihrem Leben damit zugebracht haben, dass sie den Glauben verteidigen, dass wir den so haben, wie der Herr ist. Ich meine, das ist verteidigt worden von allen möglichen Irländern über die Jahrhunderte. Ja. Und da spielt geistliche Leiterschaft auch wirklich eine große Rolle, weil das passiert schnell, dass mal komische Meinungen reinkommen in die Gemeinde und dass Leute dann abweichen von dem, was wirklich die Bibel sagt, dorthin zu, ich finde, das ist eine gute Idee.
Mhm.
Ja? Und da muss man voll aufpassen. Mhm. Also da ist auch wichtig, eben geistliche Leiterschaft dann zu haben. Da können wir auch dankbar sein dafür, dass wir geistliche Leiterschaft da einfach haben, gute geistliche Leiterschaft haben bei uns. Ja.
Voll. Und gerade um Lehrmeinungen, ich meine, das ist auch bei uns bei den Hauskreisen, weil die müssen eigentlich alle einen Hauskreisbericht schreiben, damit wir als Pastoralteam oder als geistliche Leitung dann sagen, okay, das passiert in die Hauskreise. Mhm. Weil wir müssen dann auch letzten Endes Rechenschaft abgeben vom Herrn. Irgendwann, mhm. ja. Was hast du mit dem gemacht? Wie bist du mit deiner Gemeinde umgegangen? Und das ist schon, ist einfach auch eine riesige Verantwortung.
Das ist schon heftig. Oder denkst du manchmal über die Stelle noch, was heißt, werdet nicht viele Lehrer? wir wissen, wir werden ein strengeres Urteil bekommen. Ja. Ich denke manchmal über das noch und vertraue dann wieder auf die Gnade Gottes. Ich würde jetzt sagen, ich fürchte mich, aber das ist schon, das ist nicht eine kleine Sache. Das ist, da kommen wir wieder zurück zu dem, wie wir am Anfang gesagt haben, was für eine Ehre ist es, Gottes Volk zu dienen. Und was für eine Ehre ist es, dass Gott uns diesen Dienst anvertraut und wir dienen auch dem Herrn.
Ja.
Wir dienen eigentlich nicht unbedingt nur jetzt so Menschen oder sowas, sondern in erster Linie, wir dienen auch Jesus, wir sind Diener vom Herrn. Und wir sind eher mal rechenschaftspflichtig und er wird im Endeffekt dann auch richten über alles da, was geschenkt ist.
Mhm.
Der Einzige, der vollkommen ist, nämlich. Praise God.
Stimmt. Ich bin irgendwie neben der Johanna gesessen, glaube ich, wie wir das vorher im Unterricht gekriegt haben. Oder wie irgendwer die Bibelstelle gelesen hat, werdet nicht viele Lehrer. Und Johanna hat mal ein Geizerli gemacht, sondern Missionare. Das war immer unser Traum, Missionare werden. Und jedes Mal bei der Schriftstelle denke ich mir, ich wollte Missionare werden. Und jetzt bin ich da. Ein großer Teil von dem, was ich mache, ist lernen und unterrichten eigentlich.
Ja. Ja, aber Gott weiß, was er tut, oder?
Ja, voll.
Also ich finde, du machst deinen pastoralen Dienst sehr gut, Thomas. Ich bin froh, dass du mein Pastor sein darfst. Oder dass wir beide im pastoralen Dienst dabei sein.
Na voll, das ist schon voll cool. Also pastoraler Dienst. Und eben dieses Zerreißen manchmal von Leitern oder den Glauben auch verteidigen, das ist ja manchmal wirklich, ich meine, du predigst, und manchmal sagst du halt vielleicht irgendwas Blödes in der Predigt. Mhm. Und das ist aber in unserer Zeit, in der wir leben, dann wird das überall zerrissen oder kann passieren, gell? Und jeder redet dann schlecht über geistliche Leiterschaft oder über den Prediger und über den Prediger. Und ich denke mir dann oft, reißt euch einfach zusammen, nehmt euch 10 Minuten Zeit und bett für den Prediger, gell?
Ja, genau.
Weil das bringt dir viel mehr, anstatt man alles immer nimmt und... Weil das denke ich mir schon, wie David zu Saul gesagt hat, nein, ich greife den Gesalbten des Herrn nicht an. Ich meine, das ist schon eine Wahrheit. Das kann natürlich auch missbraucht werden, aber es ist auch eine Wahrheit drin, dass man sagt, okay, die Person ist von Gott berufen worden, macht er alles richtig und perfekt. Nein, klar, wer macht das schon? Mhm. Brauchen genauso Gebet. Und eben, das ist ein bisschen die Kultur, die wir haben, alles bewerten. 5 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne, Daumen hoch, Daumen runter.
Stimmt, ja.
Aber ich denke oft, wenn du einen Daumen hoch oder einen Daumen runter machst, nimm dir trotzdem Zeit und bett. Ob es dir jetzt taugt hat oder nicht taugt hat, ganz besonders, wenn es dir nicht taugt hat, dann bett für die Person und kritisier es nicht gleich.
Vollkommen. Voll. Das ist ein extrem guter Punkt. Und also ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht manchmal oft wirklich vergisst.
Ja.
Das, was Paulus redet da davor, weißt du, die ganzen Herausforderungen, die er durchgemacht hat, die ganzen Struggles und so weiter, und dann kommt er, sagt er, und dann zusätzlich nur die Sorge um die ganzen Gemeinden.
Ja.
Ja, und das ist schon etwas, als Pastor, es ist nicht so, dass du deine Arbeit irgendwie, weißt du fährst ins Büro, dann arbeitest und dann lässt deine Arbeit dort und fährst heim, sondern du nimmst immer die Arbeit mit. Das beschäftigt dich ja noch weiter und du hast Telefonate und zu alle möglichen Uhrzeiten mit Menschen, die Hilfe brauchen oder was. Und zur selben Zeit, der Feind greift ja Pastoren ja auch wirklich an.
Das
sowieso stimmt. Mit Herausforderungen und auch mit Versuchung und auch mit Anfechtung, also all diese Dinge. Es ist wirklich wichtig, dass die Gemeinde auch, dass wir beten füreinander. Und Paulus hat auch die ganze Zeit gesagt, betet für mich.
Ja.
Ja. Und das müssen Pastoren auch, glaube ich, ihren Gemeinden aufzeigen. Ich brauche wirklich, ich brauche Gebet.
Ja.
Meine Familie wird, weißt du, wir erleben schon oft Angriffe.
Ja.
Ja, oder ich kämpfe vielleicht selber auch oft mit Verletzung oder mit Unsicherheit aufgrund von Dingen, die Gemeindemitglieder zu mir sagen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Weil jeder in der Gemeinde, weißt du, ich glaube, der Pastor, der muss eh alles aushalten können, wahrscheinlich so in die Richtung. Ja? Und jeder sagt dir Sachen wie, weißt du, die vielleicht dir nahe gingen. Ja? Oder die vielleicht unsicher machen in deiner eigenen Identität oder irgendwie so. Ja. Und das sind alles Dinge, die der Feind liebend gerne verwenden würde, um Menschen einfach zu entmutigen und zu zerstören.
Ja.
Ja. Deswegen ist das so wichtig, dass man wirklich dafür einander betet.
Ja. Und das Gefährliche ist eben, wann geistliche Leidenschaft fällt oder einen Fehler macht, und das passiert ja ständig, dann reißt das einfach so viel mit. Ja.
Ja.
Wenn einer, der Gemeinde besucht, keine Ahnung, Ehebruch begeht, dann ja. Dann hat das auch einen Einfluss, aber wenn die geistige Leiterschaft Ehebruch begeht,
ja,
dann kann eine ganze Gemeinde zerstört werden. Gell?
Ja.
Das ist schon etwas, wo man merken muss und da sehen muss, okay, der Teufel greift auch wirklich gezielt geistige Leiterschaft an. Und
ja,
wir sollten da nicht auch noch mit einstimmen. Und sagen,
ja, genau.
Das stimmt.
Genau.
So ein mieser Sünder, ja, oder ja, wie auch immer. Ja.
Das ist so friendly fire. So,
ja, genau, friendly fire.
Ja, so einfach innerhalb vom eigenen Team schießen. Ja. Boah, da war jetzt sehr viel drin in dem Talk. Und man konnte da noch easy weiterreden mit dem, glaube ich. Gell?
Ja.
Ich glaube
nicht, es gibt so viele Beispiele.
Ja,
also
voll.
Von guter geistlicher Leidenschaft und von schlechter geistlicher Leidenschaft.
Ja.
Oder von Leuten, die voll gut in geistlicher Leidenschaft waren und dann irgendwann gefallen sind.
Hm.
Was so schade ist.
Ja,
in vielen Bereichen.
So ja, voll. Ja, voll. Ich glaube, wir werden sicher in irgendeiner Art und Weise auch über das Thema in Zukunft auch sicher noch mehr reden. Da gibt es sicher noch viel mehr zum Aussagen.
Ja.
Aber bis dahin sollte man auf jeden Fall sagen, also für die Leute, die zuschauen, war es cool, wenn sie einfach auch selber dazu schreiben in die Comments, was sie denken.
Ja, voll.
Weil das darf mich voll interessieren, was Leute denken zu dem Thema, was sie für Erfahrungen gemacht haben.
Mhm.
Und das zum Hören. Ja, voll. Okidok.
Cool.
Vielen Dank.
Ein Volksfest.
Yes. Gute Zeit. Danke. Und bis bald zu den Leuten.
Aber.